Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinen Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hallo Yannick.
Hi Alex. Heute sprechen wir über CBAM, also den CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU. Wer Stahl, Aluminium oder andere betroffene Warengruppen ab einer gewissen Menge in die Europäische Union importiert, muss ab diesem Jahr Zertifikate im Ausgleich für die entstandenen CO2-Emissionen bezahlen. Mit dem Omnibusverfahren kam jetzt kurz vor dem Scharfstellen noch einmal Bewegung rein. Um uns hier den dringend notwendigen Überblick zu verschaffen, wer denn jetzt in welcher Form betroffen ist, sprechen wir heute mit Peter Spiller, Partner bei McKinsey in Frankfurt. Er berät Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Prozesse und ESG-Strategien. Also genau der richtige Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Herr Spiller. Es freut uns sehr, Sie bei Einkaufssache begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Spiller. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, zu Beginn des Podcasts starten wir jetzt rein mit unseren Quickfire-Fragen. Sie haben eine Stunde Wartezeit am Flughafen. Bookshop, Kaffee in der Lounge oder letzter E-Mail-Check?
Typischerweise der Bookshop. Auf der Suche nach Lesematerial für mich oder meine Frau.
Super, okay.
Das kenne ich, das würde ich auch so machen. Ja, nächste Frage. Welche eigentlich entbehrliche App auf Ihrem Handy ist für Sie unverzichtbar?
Ich bin großer Wassersportler. Der Windfinder ist wahrscheinlich die App, auf die ich am wenigsten verzichten wollen würde.
Okay, interessant, spannend.
Danke, ja, okay. So, dann kommt schon die letzte Quickfire-Frage. Wenn Sie nicht in der Beratung gelandet wären, welcher Beruf hätte es werden können und warum?
Ja, also mein Physiklehrer hätte gewünscht sich, dass ich Physikprofessor werde. Das ist es nicht geworden. Wahrscheinlich wäre ich dann als jetzt Elektroingenieur irgendwo in der Industrie gelandet.
Okay, vielen Dank. Gut, dann starten wir jetzt auch thematisch rein. Ja, Herr Spiller, für alle, die aktuell noch Orientierung suchen, was genau ist CBAM und ja, welche Ziele verfolgt denn der Mechanismus?
Also der Carbon Border Adjustment Mechanismus CBAM ist das Instrument der EU, um die CO2-Kosten für bestimmte Importe an die Kosten anzugleichen, die EU-Hersteller bereits heute im EU-Emissionshandelssystem tragen. Also wer in der EU Stahl, Aluminium, Zement herstellt, zahlt ja in den ETS ein. Exporteure, also Firmen, die in die EU exportieren, zahlen da heute nichts, haben demzufolge geringere Kosten und CBAM gleicht das aus. Das ist im Prinzip der wesentliche Mechanismus. Und der Zeitplan sieht so aus, dass wir im Moment in der Übergangsphase sind, hat im Oktober 2023 angefangen, geht jetzt bis Ende diesen Jahres. In dieser Zeit müssen alle Importeure dieser entsprechenden Materialien die eingebetteten CO2-Emissionen anmelden, reporten und ab dem 1. Januar 2026 müssen sie dann auch als autorisierte CBAM-Anmelder auftreten, diese Emissionen weiterhin reporten und Zertifikate dafür erwerben, die dann entsprechend retired werden.
Okay, vielen Dank. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Also gerade auch welche Änderungen sind für Unternehmen da relevant? Wie müssen die sich neu aufstellen im Einkauf?
Also das Wichtigste ist, dass einfach natürlich Transparenz geschaffen wird. Also Einkaufsabteilungen sind jetzt massiv gefragt, erstmal sicherzustellen, dass eine Datentransparenz, ein Datenaustausch mit den Lieferanten etabliert wird, dass dann die entsprechenden Themen wie Datenaustausch, Verifizierung und Ähnliches in den Verträgen entsprechend berücksichtigt werden. Dass auch natürlich systematisch darüber nachgedacht wird, wie diese CBAM-Kosten, die nicht weggehen, entsprechend optimiert werden können. Also kann ich Lieferanten wechseln, die Routen haben, die weniger CO2 generieren und ergo weniger CBAM-Kosten erzeugen. Ich muss also als Einkauf eigentlich einen weiteren Kostenfaktor in meiner Kalkulation drin haben. Ich habe nicht nur irgendwie den Endpreis, den ich vom Lieferanten bekomme, sondern ich habe zusätzliche Kosten durch CBAM und über die muss ich in der gleichen Art und Weise wie über jeden anderen Kostentreiber als Einkäufer eigentlich nachdenken. Ja? Erstens, wie ich ihn transparent bekomme, zweitens, wie ich ihn sozusagen vertraglich berücksichtigt bekomme und drittens, wie ich ihn optimiert bekomme.
Okay, vielen Dank. Aus Ihrer Sicht, welche Warengruppen sind besonders betroffen?
Also die Warengruppen sind klar definiert im Moment, wobei natürlich darüber nachgedacht wird, die dann auch entsprechend zu erweitern. Es geht im Wesentlichen um Stahl, Stahlprodukte, es geht um Aluminiumprodukte, es geht um Zement, es geht um Düngemittel, Ammoniakprodukte generell und Wasserstoff. Und dabei muss man einfach sehen, dass natürlich die Routen unterschiedlich sind zur Produktion dieser Einzelmaterialien und damit auch der CO2-Footprint. Also wenn ich beispielsweise über Stahl rede, und da geht es jetzt dann nicht nur um Rohstahl, sondern es geht auch um eine gewisse Anzahl also weiterverarbeiteter Produkte bereits, dann ist es so, dass alle Stahlprodukte oder aller Stahl, der aus der Hochofenroute kommt, typischerweise deutlich höhere CO2-Emissionen darauf haben, wenn ich das beispielsweise mit einem Elektrostahlofen vergleiche. Aluminium, gleiches Thema. Wenn ich das Aluminium in Schweden mit Wasserkraft oder Energie aus Wasserkraft erzeuge, ist der Footprint deutlich niedriger, als wenn ich das aus anderen Quellen besorge. Und so gibt es signifikante Unterschiede natürlich, je nachdem, wo ich das Material kaufe, welche CO2-Footprints die Lieferanten haben. Und das will ich als Einkäufer transparent haben, um dann entsprechend meine Sourcing-Entscheidungen steuern zu können oder meine Lieferanten zu motivieren und mit ihnen Lieferantenmanagement zu betreiben, dass sie die Emissionen senken.
Okay, vielen Dank.
Und vielen Dank, Herr Spiller. Jetzt gab es ja mit dem Omnibus-Verfahren ja nochmal irgendwie ganz aktuell, aber auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte 2025 nochmal ganz viel Veränderung oder auf jeden Fall im Hinblick auf die betroffenen Unternehmen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob vielleicht auch im Zeitstrahl. Können Sie das vielleicht nochmal einordnen für uns? Ja, welche Unternehmen jetzt vielleicht ursprünglich mal irgendwie auch betroffen waren, es jetzt nicht mehr sind und ja, wie das jetzt aussieht.
Also so massiv sind die Änderungen durch Omnibus ehrlicherweise gar nicht, zumindest für große Unternehmen. Und berechtigterweise hat es natürlich eine ganze Menge Kritik aus der Industrie gegeben an dem CBAM-Thema. Also insbesondere dadurch, dass es durch seine Allumfassendheit durchaus sehr viel administrativer Aufwand, insbesondere auch für kleine Unternehmen, bedeutet hätte. So, das hat die EU-Kommission realisiert und hat dann mit dem Omnibus-Paket eigentlich eine Vereinfachung des Verfahrens erzeugt. Die hat im Wesentlichen drei Elemente. Das erste ist, dass Importeure unter 50 Tonnen CBAM-relevante Material pro Jahr ausgeschlossen sind aus der ganzen CBAM-Thematik. Das heißt, wer weniger als 50 Tonnen importiert, der muss sich um das Thema zunächst nicht kümmern. Dann ist die Timeline insofern gestreckt worden, dass zwar für Importe ab Januar 26, jetzt also nach der Jahreswende, Zertifikate gekauft und geteilt werden müssen, dass aber die erste Abwicklung, also die erste sozusagen der Abrechnungsschluss erst in 2027 und sogar nur erst bis zum September 2027 passieren muss. Okay. Das heißt, da ist eine ganze Menge Zeit, die Daten aufzubereiten, nochmal wieder zu verifizieren und so weiter. Also es gibt also deutlich Zeit für die Unternehmen, da entsprechend ihre Dinge irgendwie sauber zu bekommen. Und dann ist es natürlich so, dass also es in jedem Fall am besten ist, hier mit Primärdaten zu arbeiten, also wirklich spezifische Daten des Lieferanten zu den jeweiligen Produkten zu nutzen. Nicht jeder Lieferant kann das liefern. Die EU-Kommission hat deswegen Default-Werte definiert, je nach Land und Material, die die ganze Abrechnung entsprechend auch vereinfachen, ja, und das ganze Verfahren simpler macht. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Werte, diese Default-Werte konservativ sind. Das heißt, Unternehmen haben eigentlich einen großen Anreiz, möglichst auf Primärdaten zurückzugreifen. Das heißt, ihre Lieferkette dazu zu bringen, dass wirklich saubere, spezifische, primäre Daten geliefert werden, weil sie damit im Zweifel geringer rauskommen in den CBAM-Kosten im Vergleich zu den Default-Werten, die typischerweise konservativer und damit etwas höher liegen.
Die müssen aber dann tiefer gehen als jetzt nur den Primärzulieferer, den Tier-1-Zulieferer. Also man braucht die Transparenz weiter tiefer in die Lieferkette. Und wie ist das auch aus Ihrer Erfahrung in der Praxis? Wie einfach oder ja, wie kriegt man die Lieferanten da dazu, auch so weit zu kooperieren, da diese Emissionsdaten über viele Stufen hinweg zu erhalten?
Das ist keine triviale Aufgabe. Das ist völlig, völlig richtig. Ich glaube, die wegweisendste Initiative in diesem Zusammenhang ist vom World Business Council for Sustainable Development, die Partnership for Carbon Transparency. WBCSD ist ja sozusagen Mutter des Greenhouse Gas Protokoll, also des eigentlichen unterliegenden Standards für die CO2-Emissionsberechnung. Die haben mit dieser Partnership for Carbon Transparency Pact einen Standard und eine Datenschnittstelle definiert, um primärdatenbasierte produktspezifische Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu kommunizieren. Mehrere tausend Unternehmen nutzen das bereits, muss natürlich deutlich weiter noch expandieren, aber Verfahren dieser Art, ja, wo tatsächlich CO2-Emissionen, die im Prinzip ja wie die Mehrwertsteuer entlang jeder Wertschöpfungskettenstufe sich aufaddiert über die Wertschöpfung, Verfahren dieser Art braucht es, um wirklich sauber die CO2-Emissionen zu berechnen, wie Sie sagen, in der Tier-N-Wertschöpfungskette. Das wird nicht überall sofort möglich sein. Die Transparenz ist auch nicht zwingend jetzt am Anfang nötig, weil man tatsächlich mit Durchschnittswerten auch auf der Tier-1-Lieferantenebene erstmal arbeiten kann. Aber wenn ich das optimiere, wenn ich meine Gesamtkosten reduzieren möchte, dann fange ich natürlich an, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich Tier 2, was passiert Tier 3, wie kann ich sicherstellen, dass diese Transparenz von den nachgelagerten oder vorgelagerten vielmehr Stufen tatsächlich auch bei meinen Tier 1 Lieferanten landet, damit auch bei mir als Information über den gesamten CO2-Footprint, sodass ich dann entsprechend meine Berechnungen der Zertifikate darauf belastbar abstimmen kann.
Und jetzt, also ohne die Prämisse, dass die Daten auch wirklich die echten Primärdaten sind, sondern wenn man eben mit diesen Default-Werten arbeiten kann, sind an sich von den Prozessen innerhalb der Unternehmen, sind die Unternehmen da jetzt für bereit, jetzt so kurz vor Jahresende 2025, das dann ab nächstem Jahr auch dem nachzugehen, das umzusetzen?
Also die meisten Unternehmen haben sicherlich ihre ersten Versuche gemacht, haben Kosteneinschätzungen, was CBAM für sie wirklich bedeutet, sind durch ihre eingekauften Teile entsprechend durchgegangen, haben sich gefragt, was sind die Implikationen, wie komme ich an die Daten entsprechend dran. Ich glaube, da ist einiges schon passiert. Ich glaube, oder was ich sehe bei unseren Klienten ist, dass das sicherlich noch nicht stringent von den Prozessen so definiert ist, dass das seamless funktioniert. Das ist das eine. Und dass jegliche Optimierung tatsächlich auch noch nicht stattgefunden hat. Also es wird mit veralteten CO2-Preisen gearbeitet. Es wird mit Volumina gearbeitet, die im Zweifel dann nicht hundertprozentig passen. Die Vertragssituation ist auch oft noch nicht so, dass jetzt Lieferanten tatsächlich in den klassischen Lieferantenverträgen verpflichtet sind, bestimmte Daten zu liefern, Verifikationen zu leisten und Ähnliches. Also da gibt es sicherlich noch einiges zu tun. Ich erwarte jetzt ehrlicherweise trotzdem kein Chaos bei dem Thema, weil einfach die Übergangszeit ja auch bis heute schon sehr, sehr lang war, dass die Zeit bis zur wirklichen Abgabe in 2027 auch noch ein Weilchen dauert. Aber die Unternehmen stehen natürlich unter einem gewissen Druck, jetzt da tatsächlich auch abzuliefern und es kann signifikant auch einen Unterschied machen, natürlich in den Preisen.
Okay, alles klar. Dann noch eine letzte Frage jetzt von mir zu dem Thema. Wir hatten vorher, oder Sie haben das Thema kurz schon angesprochen, konventionell hergestellter Stahl und eben Green Steel. Kann man irgendwie abschätzen, wie stark der Preis durch CBAM steigen wird von jetzt zum Beispiel gerade bei Stahlprodukten und ob dann eben, ja, wie von Ihnen gesagt, der Green Steel dann irgendwann auf dem Preisniveau ist, wo der CBAM verteuerte Stahl aus dem Nicht-EU-Ausland dann importiert werden würde?
Also wir haben mal Modellrechnungen angestellt und jetzt muss man natürlich sagen, das ist dann irgendwann 2030, 32, 34, weil es ja eine Hochlaufkurve gibt. Also im ersten Ansatz, in der ersten Deklaration, die für das Jahr 2026 erfolgt und irgendwann bis September 2027 passieren muss, wird das mal sichtbar, aber immer noch weitgehend marginal sein, ja, weil einfach das ja auch gekoppelt ist daran, dass die kostenlose Zuteilung der ETS-Zertifikate für die energieintensiven Unternehmen in der EU auch erst langsam runtergefahren wird und das sich dann auch spiegelt in das Thema CBAM. Also am Anfang wird nicht unglaublich viel passieren. Wenn ich jetzt über 2032, 2034 nachdenke, dann ist es so, dass wenn man das durchrechnet und einen typischen Preis von im Moment um die 80 Euro pro Tonne CO2 irgendwie anrechnet, dass die Hochofenroute bei zusätzlichen 150, 160 Euro CBAM-Kosten liegen wird, während die EAF-Route eher bei 30 Euro liegt, also deutlich runter, ist natürlich dann abhängig, wie grün der Strom ist sozusagen, der da reingeht. Bei Aluminium ist es ähnlich, dass da ein Faktor 3 drin liegt. Also wenn der Aluminium aus einer Wasserkraft-Energiequelle liegt es irgendwie bei 300, 400 Euro. Wenn es kohleintensive Prozesse sind, dann liegen wir deutlich über 1.000 Euro potenziell pro Tonne Aluminium. Also in diesen Bandbreiten spielt sich das ab und ist damit also sehr, sehr signifikant. Also 25, 30% höhere Kosten werde ich in 2034 sicherlich erreichen, was natürlich jetzt wieder abhängig davon ist, wo tatsächlich dann der ETS-CO2-Preis liegen wird.
Ja, total spannend. Echt interessant. Vielen Dank.
Ja, Spieler, lassen Sie uns jetzt ja ein bisschen näher noch auf das Thema Lieferantenmanagement blicken. Wie verändert denn CBAM die Zusammenarbeit mit Lieferanten? Und ja, wie kommt man da vielleicht auch an belastbare Daten?
Also in der Tat muss ich mir als Einkäufer überlegen, wie ich diesen zusätzlichen Kostentreiber tatsächlich manage in Zukunft mit meinen Lieferanten. Und das hat verschiedenste Komponenten. Also erstmal muss ich die Daten erheben oder muss mein Lieferant dazu bekommen, dass er die entsprechenden Daten in der entsprechenden Qualität erhebt. Das heißt, ich muss irgendwie standardisierte Pakete an Datenrequests eigentlich definieren, die von den Lieferanten in Zukunft geliefert werden müssen. Ja. Ich werde wahrscheinlich darüber nachdenken, meine Lieferanten entsprechend zu segmentieren. Also unser Beispiel eben, sind das jetzt Lieferanten, die vor allem Stahl aus der Hochofenroute oder aus der Elektrostahlroute verwenden. die Maßnahmen, wie ich mit denen umgehe, was ich denen irgendwie sage, was ich mit denen mache, sind im Zweifel anders. Also da eine gewisse Lieferantensegmentierung zu machen, um dann Kosten optimieren zu können, ist sicherlich etwas. Und dann entsprechende Lieferantenentwicklungsprogramme oder andereartige Motivationen anzusetzen. Und dann muss ich natürlich auch über Governance und Rollen, wer macht jetzt eigentlich was, wer ist zuständig, gehe ich sozusagen, muss ich, also kümmere ich mich selber um die Anmeldung und Retirement von den Zertifikaten oder macht das ein Broker vielleicht vorher an der Zollgrenze? Das sind alles Themen, über die ich in diesem Zusammenhang entsprechend nachdenken muss.
Okay, vielen Dank. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es ja aus Ihrer Sicht Best Practices bei der gemeinsamen Umsetzung dieser oder einer emissionsarmen Wertschöpfung?
Also ich glaube, ich meine, ich habe das schon so ein bisschen beschrieben, was auf was es dann ankommt. Also die Transparenz, basierend auf der Transparenz, tatsächlich das als einen klassischen Kostentreiber zu betrachten und in klassischer Art und Weise Einkaufsoptimierung betreiben, indem ich die Faktoren, die dazu führen, dass der größer ausfällt, entsprechend nach unten manage, indem ich Lieferanten wechsle, indem ich Lieferanten motiviere, was anders zu machen. Ich glaube, bei diesem Thema ist eins noch wichtig. Wir sind ja in der EU jetzt nicht die Einzigen, die einen Carbon Border Adjustment Mechanismus uns ausdenken. Also die UK, die Briten sind genauso dran. Auch in den USA wird darüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt sozusagen diesen Aufwand mache und Systeme und Prozesse und dergleichen aufsetze, um mit einem EU-CBAM umgehen zu müssen, dann sollte ich das eigentlich gleich so machen, dass ich ready bin für andere CBAM-Mechanismen und insgesamt also Datenstrukturen, Vertragsstrukturen, Systemstrukturen, Prozessstrukturen, Governance-Strukturen so aufsetze, dass ich damit auch entsprechend andere abdecken kann.
Okay, vielen Dank.
Wenn wir uns jetzt so dann nochmal den Einkäufer, die Einkäuferin genauer anschauen, gibt es irgendwelche Kompetenzen, die der Einkauf bisher für seinen normalen Arbeitsalltag eher nicht gebraucht hat, den CBAM jetzt aber von ihm abverlangt? Oder gibt es Tools, die er sich jetzt zwingendermaßen unbedingt mal anschauen sollte, weil es nur mit denen funktionieren wird? Haben Sie da noch irgendwelche Tipps oder konkreten Handlungsempfehlungen?
Also persönlich glaube ich, dass der typische Einkäufer hervorragend geeignet ist, sich dieses Thema anzunehmen. Ja, der Einkauf hat ja auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte schon eine gute Entwicklung gemacht, zusätzliche Kennzahlen, sei es Qualitätsspezifikations- und so weiter, Kennzahlen irgendwie mit zu optimieren, neben also Preisverhandlungen zu führen. Mhm. Und so muss man eigentlich da drauf schauen, dass ja der CO2-Footprint embedded in die Produkte einfach eine weitere Dimension ist, die optimiert werden kann. Und in diesem Fall jetzt eine, die sofort mit direkten Kosten auch veranschlagt ist. Es wird eine ganze Menge, also es gibt auch heute natürlich schon eine ganze Menge Tools, die jetzt helfen, da Transparenz zu schaffen. Ich würde jetzt da kein einzelnes irgendwie rausstellen, aber vielleicht nochmal ein bisschen aufzeigen, was so die Schritte sind, die so ein Einkäufer eigentlich durchgehen muss. Ja,
sehr also gerne.
Aus meiner Sicht muss als erstes muss ein Mapping passieren, wo ich eigentlich Exposure habe. Ja, in welchen Materialgruppen, in welchen Kategorien, bei welchen Lieferanten. Das heißt, ich muss sehr genau verstehen, auf Basis dieser KN-Codes und also welches Teilespektrum ich eigentlich irgendwie kaufe. Und dann tatsächlich Tier 2, Tier 3 dahinter verstehen, was für Prozessrouten dahinter stehen und diese Intensitäten einmal klar verstanden haben. Ja, das ist der erste Schritt. Dann muss ich mit meinen Lieferanten vereinbaren, was sind Daten und Verifikationspläne. Also welche Primärdaten kann ich eigentlich wirklich verlangen? Wie kann ich Lieferanten dazu bekommen, dass ich diese Primärdaten, wenn ich sie vielleicht noch heute nicht bekomme, in Zukunft bekomme? Ich brauche klare Templates für diesen Austausch, wo wieder eben erwähnt, diese PACT-Initiative durchaus helfen kann. Das ist also das Nächste. Das Dritte ist, ich muss in den Verträgen mit den Lieferanten gewisse zusätzliche Dinge vereinbaren. Also die Verpflichtung, solche Daten tatsächlich zu liefern. Regeln, wie ich mit Indizierungen umgehe, wie ich mit Prüfrechten umgehe, wie ich mit True-Up-Klauseln umgehe. Also wenn ich erst mit einem Durchschnittswert gearbeitet habe, dann irgendwann ein anderer Wert kommt, dann muss ich ja irgendwelche Ausgleichsmechanismen definieren, wie die Prozesse entsprechend funktionieren. Also ich muss das Vertragswerk CBAM-fähig machen, sozusagen. So, und wenn ich das habe und der Prozess läuft, dann muss ich darüber tatsächlich nachdenken, wie ich mein Sourcing so schieben kann, dass ich bei vergleichbarer Qualität und Lieferanten mit niedrigeren Emissionen bekomme und bevorzuge. Das heißt, dass ich Lieferanten, die bessere Routen verwenden, entsprechend bevorzuge, dass ich durch Design-to-Value-Aktivitäten und Ähnliches den Materialverbrauch reduziere, also ich insgesamt klassische Einkaufsoptimierung jetzt mit dem Ziel, CBAM-Kosten runterzubringen. Und dann muss ich, habe ich eben auch schon erwähnt, einfach über Rollen, Governance, Kontrollen nachdenken. Ich muss ja sicherstellen, dass das tatsächlich irgendwie auch passt. Ich habe im Zweifel den Einkauf, ich habe eine Sustainability-Abteilung in den Unternehmen, ich habe Tax und Customs und Finance wahrscheinlich involved. Ich muss also darüber nachdenken, wer sich eigentlich im Unternehmen wirklich um was kümmert. Und wahrscheinlich brauche ich auch irgendwie jemanden, der sich ums Monitoring und Themen kümmert, die jetzt legislative Folgemaßnahmen jetzt beobachten. Also neue Gesetzgebungen, die kommen. Es wird auch nochmal ein Update jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommen. Also ich muss irgendwie sicherstellen, dass alles, was da an neuen Anforderungen kommt von der EU, natürlich entsprechend in den Prozessen abgedeckt ist.
Ja, okay. Ja, spannend. Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch. Sie hatten sowohl die Anpassung, die CBAM-Anpassung im Vertragswerk, als auch im nächsten Schritt dann irgendwie das Sourcing und eventuelles Auffinden von anderen passenderen Lieferanten. Glauben Sie, dass man es im Groß hinbekommen wird, dass die Lieferanten mitziehen und man mit seinen Lieferanten weiterhin zusammenarbeitet, oder glauben Sie, dass schon in gewisser Form jetzt eine Verschiebung innerhalb der Lieferketten, vielleicht auch etwas mehr als tatsächlich das Nearshoring, Friendshoring, weil wir zumindest in der EU große Ambitionen haben, was Nachhaltigkeit angeht, dass wir hier mehr zurückverlagert wird, weil man denkt, die Mehrkosten werden durch CBAM irgendwie ein Stück weit aufgefangen? Oder glauben Sie, es bleibt, also die Lieferketten bleiben im Großen und Ganzen so, wie wir sie kennen?
Ja, also es ist eine spannende Frage. Und ich glaube, was da vor allem man berücksichtigen muss, ist, dass ja das wirklich graduell nach oben geht über die nächsten 8, 9, 10 Jahre, ja, in den Kosten, die damit verbunden sind. Und insofern wird es auch nur graduelle Veränderungen geben, aus meiner Sicht. Unternehmen, die weiterhin in Europa produzieren und Vorprodukte, die eben CBAM behaftet sind, aus dem Ausland kaufen oder aus dem Nicht-EU-Bereich, die haben in Zukunft höhere Kosten dafür. Solange sie weiter in Europa produzieren, solange sie diese Güter weiter in die EU einführen, kommen sie da auch ehrlicherweise nicht drum rum. Und diese CBAM-Kosten sind de facto ja der Ausgleich dafür, dass diese Exporteure aus dem europäischen Ausland heute besser gestellt sind als die Firmen innerhalb der EU. Also insofern gibt es da eigentlich keine großen Konsequenzen. Okay. Unternehmen, die für den Weltmarkt produzieren in Europa und Vorprodukte eben außerhalb Europas importieren, dann werden die mit CBAM belastet und hinterher stehen sie dann wieder im Wettbewerb am Weltmarkt. Die haben durchaus mit höheren Kosten zu rechnen, wo man sicherlich darüber nachdenken kann, wenn ich jetzt mein Werk nicht in der EU hätte, sondern eben außerhalb der EU, wo kein CBAM anfällt, wo ich die Vorprodukte dann wieder von der globalen Wertschöpfungskette irgendwie reinnehme, weiterverarbeite und dann auf dem Weltmarkt verkaufe, da komme ich in Summe mit weniger Kosten raus. Also man kann schon potenziell Effekte erwarten, dass Unternehmen auch aus ziehbaren Gründen Standorte in der EU oder aus der EU ins Nicht-EU-Ausland verlagern, um CBAM-Effekte zu vermeiden.
Mir kommt noch ein Nachfragerspieler. Wie würden Sie es einschätzen? Also Ihre Klienten, wie sind die bis dato aufgestellt? Können Sie da noch einen kurzen Einblick geben?
Also wie gesagt, die Unternehmen sind, das Thema ist ja seit langem in der Diskussion. Die großen Unternehmen haben da Taskforces für aufgesetzt, haben Teams, die sich darum gekümmert haben. Ich glaube, die meisten haben auch das Thema mittlerweile gut verstanden. Was typischerweise fehlt noch, ist also sozusagen die Optimierungskomponente, wobei das über Zeit entsprechend kommen wird. Und was man sehen muss, ist jetzt ganz spezifisch zu der Frage, ist, dass einfach viele Lieferanten heute noch Schwierigkeiten haben, saubere produktspezifische Emissionen zu kalkulieren. Also ich kann Primärdaten fordern und mir das wünschen. In der Realität ist es so, dass häufig Lieferanten damit überfordert sind, saubere Outputs zu liefern, weil sie natürlich auch ihre eigene Tier-End-Wertschöpfungskette dann verstanden haben müssen, um da saubere Daten zu liefern. Und insofern, was wir sehen werden, ist, dass die meisten Unternehmen erstmal mit gewissen Default-Werten der EU arbeiten werden. Das bringt mich dann auch in die Situation, dass ich jetzt nicht irgendwie hinterfragt werde, natürlich, wo denn die Daten herkommen und ähnliches. Das macht erstmal den ganzen Prozess einfacher. Aber die Unternehmen, die das wirklich als sozusagen Wettbewerbsvorteil möglicherweise auch erkennen, dass sie hier schneller sind, dass sie hier mehr mit Primärdaten optimieren oder kalkulieren und damit optimieren können, die werden halt sehr schnell da reingehen und ihre Wertschöpfungskette komplett verstehen wollen und dann mit den Primärdaten arbeiten. Aber das ist halt heute so noch so, dass das wenige Unternehmen tatsächlich sauber können. In Summe muss man schon sagen, also als jemand, der bei McKinsey auch die Sustainability and Operations Practice leitet. Ich finde das die richtige Entwicklung. Ja, also dass Unternehmen immer mehr wirklich darüber nachdenken, welche Emissionen sie in der Wertschöpfungskette haben und wie die weiter reduziert werden können. Das ist genau der richtige Weg und CBAM setzt natürlich hier genau das richtige Incentive, das dann auch entsprechend zu tun.
Prima, ja, vielen Dank. Das war doch jetzt auch ein super Schlusswort von Ihnen. Vielen Dank. Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt auch am Ende. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die spannenden Ausführungen zu diesem wichtigen Thema. Schön, dass Sie dabei waren.
Ganz herzlichen Dank.
Auch von mir vielen Dank.
Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast gerne auf den einschlägigen Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Sie können uns natürlich auch gerne auf LinkedIn folgen. Das würde uns ebenfalls freuen und dann sage ich Dankeschön und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Wiedersehen.
Das war Einkaufssache, der Podcast für Einkauf und Supply Chain Management von Beschaffung aktuell. Eine Produktion der Konradi Mediengruppe. Redaktion und Moderation Alexander Gölz und Yannick Schwab.